Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Wenn man an Suchtkrankheiten denkt, da fallen einem zuerst Alkoholismus ein, Drogensucht und Nikotinabhängigkeit. Aber es gibt noch eine weitere Sucht, die in dieser Aufzählung fehlt, nämlich die Medikamentenabhängigkeit. Aber anders als zum Beispiel beim Alkoholismus, den die Suchtkranken vor ihrem Umfeld, vor Freunden, Nachbarn, Angehörigen meistens nicht verbergen können, ist die Medikamentenabhängigkeit eine stille Sucht. Man sieht jemandem nicht an, dass er medikamentenabhängig ist. Am Telefon begrüße ich jetzt Dr. Paula Hetzler-Rusch. Sie ist niedergelassene Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie in Konstanz und Mitglied im Ausschuss Sucht und Drogen der Bundesärztekammer. Und sie hat in der vergangenen Woche ein Symposium über Medikamentenabhängigkeit geleitet. Guten Tag, Frau Dr. Hetzler-Rusch.
Ja, grüß Sie, Herr Schröder.
Wie viele Menschen in Deutschland sind medikamentenabhängig?
Ja, es gibt den Suchtsurvey, der geht von rund 2,65 Millionen Menschen aus, die einen problematischen Medikamentenkonsum haben. Und es gibt eine bestimmte Altersgruppe. Man sieht die Menschen über 50 hier besonders gefährdet und auch diejenigen, die eben psychische Begleiterkrankungen haben.
Männer mehr als Frauen oder umgekehrt?
Ja,
oder
eher die gleich? Frauen. Bei den Männern ist immer noch der Alkohol vorne dran und bei den Medikamenten sind doch die Frauen mehr betroffen.
Mhm. Welche Art der Medikamente sind es denn vor allem, die so ein Missbrauchs- und Abhängigkeitspotenzial haben?
Ja, das sind die langjährig bekannten Kandidaten, die Schlaf- und Beruhigungsmittel, also die Benzodiazepine, darunter eben solche Namen wie Tavor, Valium, Adumbran und eben die Z-Substanzen, die Zopiclon, Zolpidem, also die Benzodiazepine und ihre Abkömmlinge, die zweite große
Gruppe.
Also
alles Beruhigungsmittel, ja?
Beruhigungsmittel, genau. Mhm. Genau, die zweite große Gruppe sind die Opioide, also die Schmerzmittel, die opioidhaltigen Schmerzmittel. Da hatten wir ja in den USA noch immer das Problem, also diese nationale Katastrophe eigentlich mit 65.000 Toten pro Jahr, ja, was bei uns Gott sei Dank nicht passiert ist, ja, sicher auch aufgrund der guten Reglements, die wir haben. Also das ist die zweite große Gruppe. Die dritte Gruppe sind die Gabapentinoide, also das Pregabalin ist eigentlich von Haus aus ein Antiepileptikum.
Aber warum werden die eingesetzt? Sind das Aufputschmittel oder?
Pregabalin zum Beispiel, oder? Ja. Ja, das ist ein Medikament mit sehr guter Wirkung bei Angststörungen. Also es ist ja ein Medikament, wie die vorangegangenen Substanzen auch, mit sehr guter Wirkung bei Angststörungen, auch guter Wirkung bei neuropathischen Schmerzen und bei bestimmten Anfallsleiden. Also wenn die Leitlinien gerecht eingesetzt werden, haben wir da ein gut wirksames Medikament, aber eben werden diese Medikamente, weil sie halt auch dieses abhängigkeitsinduzierende Potenzial haben, eben auch missbräuchlich oder süchtig eingenommen. Die nächste Gruppe, die da noch zu nennen wäre bei den suchtinduzierenden Medikamenten, das wären die Stimulantien natürlich, also die Präparate, die bei ADHS eingesetzt werden und jetzt zuletzt auch die Cannabispräparate.
Wie entsteht eigentlich diese Medikamenten, diese Abhängigkeit? Ist das genauso wie eine Sucht wie bei Drogen, wie bei Alkohol?
Genau so. Das ist über Medikamente wird das hergestellt, was auch über die Drogen, die illegalen Drogen passiert. Vielleicht vorneweg, Sucht ist ein komplexes Geschehen. Das ist immer ein biopsychosoziales Geschehen mit somatischen Faktoren, psychologischen und sozialen. Wer gute Umgebungsbedingungen hat, gute soziale Umgebungsbedingungen, hat einen gewissen Schutz. Und wer jetzt nicht noch zusätzliche psychische Begleiterkrankungen hat, hat auch ein geringeres Risiko, jetzt hier abhängig zu werden. Auf der somatischen Ebene machen die Medikamente das, was auch passiert, wenn wir Unternehmungen haben, die uns Spaß machen, die wir gerne machen. Ja, Sport, Spiel, Sex, Das führt zu einer Aktivierung im Belohnungssystem, im dopaminären System. Und die Medikamente, wie auch die illegalen Drogen, die ein Suchtpotenzial haben, die machen in sehr viel höherem Maß diese dopaminerge Ausschüttung eben über direkte und indirekte Wege. Und dann gibt es auch im Gehirn ja so etwas wie ein Suchtgedächtnis. Ja, das wird dann auch behalten im Gehirn. Und so sucht man dann diese Substanz immer wieder und weiter. Und wenn die Abhängigkeit dann mal entstanden ist, dann kommt das weitere Problem dazu, nämlich eine Entzugssymptomatik, sobald die Substanz nicht zugeführt wird. Ja.
Stichwort Entzug und Abhängigkeit. Also von Drogen und Alkoholsucht weiß man ja, dass der Entzug sehr, sehr schwierig ist. Wie ist das bei Medikamentenabhängigkeit? Wie schwierig ist der Entzug hier?
Ist auch schwierig. Er ist vor allem noch mal langwieriger als jetzt ein Alkoholentzug. Also ein Entzug von Benzodiazepinen muss auch schrittweise erfolgen. Man soll da nicht ganz plötzlich absetzen, wenn jetzt nicht ganz bestimmte Gründe dafür sprechen, dass man das tun muss, sondern man reduziert die Medikamente schrittweise. Und die letzte Etappe, dann vollends ganz vom Medikament wegzukommen, ist dann ein schwieriger Schritt. Und natürlich braucht es da eine gute Begleitung und Unterstützung, Beratung des Patienten, manchmal auch noch eine begleitende Medikation. Aber das Allerwichtigste ist wirklich die engmaschige Betreuung, die gute Rückkopplung.
Vielen Dank. Das war Dr. Paula Hetzler-Rusch. Sie ist niedergelassene Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und Mitglied im Ausschuss Sucht und Drogen der Bundesärztekammer.